Also heute der dritte Teil der Predigtreihe und ich beginne einmal mit einem Mann, den ich euch gerne vorstellen möchte, nämlich mit Paul Grüninger. Paul Grüninger war Polizeihauptmann, rettete 1938 Hunderten von jüdischen Flüchtlingen aus Österreich das Leben. Er. Wie? Er ließ sie in die Schweiz einreisen. Und dafür unterschrieb er ihnen eigenmächtig Aufenthaltsbewilligungen. Damit aber verstieß er gegen Vorschriften der schweizerischen Regierung. Könnt ihr euch vorstellen, das ist eher unangenehm. Als seine Rettungsaktion schließlich aufflog, machte man ihm Knlos den Prozess, stempelte Paul Grüninger als Sündenbock ab und zerstörte sein Leben. Paul Grüninger wurde für sein Erbarmen und für seine Hingabe an Menschen schwer bestraft. Er erhielt keine Rente und starb in großer Armut. Er sagte einmal: Ich bin stolz, das Leben von hunderten unterdrückten Menschen gerettet zu haben. Mein persönliches Wohlergehen, gemessen an den grausamen Schicksalen dieser Tausenden, war so unbedeutend und unwichtig, dass ich es nie berücksichtigt habe. Paul Grüninger von den Gerechten seiner Zeit verurteilt. Dies hat er mit Jesus gemeinsam. Beide wurden von den Gerechten damaliger Zeit verurteilt. Später womöglich als die Ungerechten entlarvt. Jesus, der voll von Erbarmen und Hingabe für Menschen lebte, wurde als Sündenbock, als Verführer, als Gesetzesbrecher und Gotteslästerer abgestempelt. Es wurde ihm ein unfairer Prozess gemacht und sein Leben zerstört. Die das taten, hatten nicht erkannt, wer er in Wirklichkeit war. Und ich sage das euch gegenüber heute Morgen sehr klar. Es ist Gnade, wer erkennen darf, wer Jesus in Wahrheit ist. Es ist eine große Gnade, wenn du erkennen darfst, dass Jesus so viel mehr ist als Paul Grüninger. So sind wir also zum dritten Teil der Predigtreihe heute beisammen und damit wieder mittendrin in den letzten 24 Stunden im Leben von Jesus. Es ist Donnerstag nach Mitternacht, die Menschen der Stadt in Jerusalem schlafen, nachdem sie eben dieses große Passamahl miteinander gefeiert hatten. Die Jünger, mit denen Jesus dieses große jüdische Fest gefeiert hatten, sind bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane geflohen. Wir haben es eben nochmal von Wolfgang gehört. Geküsst und dann gefesselt an Händen und Füßen wird Jesus zum Palast des hohen Priesters Kaiphas gebracht. Der Ort und auch die Zeit dieser Zusammenkunft des Hohen Rates lassen schon erkennen, dass dies keine offizielle Gerichtsverhandlung war. Vermutlich durch Eilboten hatte man den Hohen Rat schnell zusammenkommen lassen. Die Anklage musste noch in der Nacht erfolgen, wenn man Jesus am anderen Morgen den römischen Statthalter Pilatus vorführen wollte. Hier hinein, in diese Situation, gehört nun unser heutiger Text aus dem Markus-Evangelium, den ich lesen möchte. Markus 14. Jesus wurde zum hohen Priester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohen Priesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte: Du bist doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, wandte sie sich zu denen, die in der Nähe standen, und sagte noch einmal: Der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fingen auch die Umstehenden an: Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach in Tränen aus. Wir lernen in dieser Predigt erstens den hohen Priester Kaiphas ein wenig besser kennen und schauen uns die Anklageschrift an, die er versuchte, gegen Jesus aufzubauen. Dann sehen wir zweitens auf Jesus selbst, wie er schweigt, schließlich sein Schweigen aufgibt. Und wir nehmen drittens Petrus in den Blick und mit dem Petrus irgendwie auch uns. Einige Details zum jüdischen Gerichtsprozess. Der Hohe Rat, müsst ihr euch vorstellen, bitte zieht eure Hüte, war die oberste jüdische Religions-, Rechts- und Verwaltungsbehörde. Also, Kirche, Rathaus und Gericht. In einem, ist für unsere Verhältnisse heute total unvorstellbar, Pfarrer, Bürgermeister und Richter in einem. Na, das wäre mal was. Da wäre was los in Ebersbach. Manches durfte der Hohe Rat mit seinen 71 Leuten eigenständig entscheiden. Bei anderen hielten die Römer als Besatzer die Hand drauf. Der hohe Priester Kaiphas stand also diesem so wichtigen Gremium des Hohen Rates vor. Er hatte in den 18 Jahren, in denen er an dieser hochbrisanten Schaltstelle zwischen jüdischer Religion einerseits und römischer Besatzungspolitik andererseits vermittelte, wahrlich keine leichte Aufgabe. Ich wollte sie nicht, diese Aufgabe. Er musste mit viel Geschick zusammenhalten, was immer in der Gefahr stand, blutig unter römischen Schuhen zerquetscht und ausgerottet zu werden. Er musste also ein offenes Aufeinanderprallen von Rom und Jerusalem auszugleichen versuchen. Kaiphas war der Glaube an Jahwe, an den Gott Israels, unendlich wichtig. Und gleichzeitig musste er die römische Realpolitik im Blick haben. Eine echt schwierige und sehr herausfordernde Aufgabe. Kaiphas. Nun war es sehr ungewöhnlich, so erzählt es uns Markus in seinem Evangelium, dass der Hohe Rat sich im Palast nun dieses hohen Priesters Kaiphas traf. Sie mussten den Fall Jesus von Nazareth verhandeln. Wie schon gesagt, mitten in der Nacht. Üblicherweise trafen sie sich an einem öffentlichen Ort, etwa in der Tempelhalle. Doch die Verurteilung Jesus sollte möglichst schnell geschehen. Darum diese eilige Heimlichkeit. Eilig und heimlich. Das war die Schmutzkampagne, wenn du so willst. Nach dem gültigen Recht konnten Kapitalprozesse am gleichen Tag mit einem Freispruch beendet werden. Wenn aber ein Todesurteil ausgesprochen wurde, so musste zumindest, wie klug, ein Tag darüber verstreichen. Darum diese eilige Heimlichkeit. Wir machen uns das nochmals klar. In diesem Hohen Rat saßen Leute, die ihr Leben ganz Gott geweiht hatten. 71 Männer, die ihr Leben ganz Gott geweiht hatten. Krass. Es sind die Frömmsten im positiven Sinn. Keine Laberer, keine Heuchler in der Weise. Integere, fromme, im besten Sinn des Wortes, die besten Leute damaliger Zeit. Die stellten Jesus vor Gericht. Und jetzt versuchen die 71 Leute im Gefolge von Kaiphas krampfhaft, die haben echt ein Problem, krampfhaft nach zwei Zeugen, die unabhängig voneinander eine entsprechend belastende Aussage gegen Jesus bestätigen hätten können. Aber es gelang ihnen nicht. Die finden keine zwei Leute, die das Gleiche sagen. Alle ihre Versuche funktionieren nicht. Sie haben keinen einzigen zulässigen Grund dafür, Jesus zu verurteilen. Keinen. Ein wirklich sehr ungewöhnlicher Prozess. Und Jesus, hey Leute, er schaut sich seinen eigenen Prozess vor dem Hohen Rat völlig unbeteiligt an. Wie die Zeugen auftreten, wie die jüdische Crème de la Crème versucht, ihre Anklage auf stabile Füße zu stellen. Er erlebt live mit, wie die Zeugenstrategie nicht funktioniert. Doch dann passiert Folgendes. Ich lese ja nur ab Vers 60. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals zum dritten Mal und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und diese Frage, die wird zur Wende: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Wir kommen zum zweiten Punkt, schauen uns Jesus an, wie er vom Schweigen zum Bekennen kommt. Jesus schweigt. Er schweigt zu all dem, was mit ihm vor diesem hohen jüdischen Gericht passiert. Es ist fast so, als ob ihn das alles nichts anginge. Er hört sich die Fake News an über sich. Er hört sich an, was andere über ihn sagen und ihn doch nicht verstehen. Er lebt mit, wie seine Ankläger frustriert darüber sind, dass sich keine zwei Zeugen finden. Jesus schweigt. Und auch als Kaiphas ihn mit zwei Fragen konfrontiert, schweigt er weiter, wie unhöflich, vor Gericht. Ein Pflichtverteidiger gab es nicht und alle Welt fragt sich, warum Jesus nichts sagt. Keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, trägt Jesus in dieser für ihn so bedrängenden Lage und Situation, die ist ja bedrängend, trägt er womöglich Worte aus Psalm 38 in sich? Ich bin wie taub und höre nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst antworten. Aber ich harre auf dich, Herr. Wie ist das bei dir, wenn du in einer bedrängenden Situation bist? Keine Ahnung, heute Morgen sitzen vielleicht 90 Leute hier. Ich schätze mal, 33 haben bedrängende Situationen. Aber ich harre auf dich, Herr. Kaiphas hat das Problem, dass er so keine Anklage zustande bringt. Und so fragt er Jesus nochmals, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und dann bricht Jesus sein Schweigen. Mit dieser für ihn alles entscheidenden Frage bekennt er sich nun zu seinem himmlischen Vater. Und er bekennt sich dazu, Sohn des Hochgelobten zu sein. Ja, Uli, mit dem wir auch per Du sind, mit dem Hochgelobten, aber er ist der Hochgelobte, gell? Er ist die Majestät. Und Jesus, jetzt wird er frech, nachdem er nichts gesagt hat und jetzt sagt, ja, der bin ich, jetzt wird er frech, er legt jetzt noch ein Bricket nach. Jesus aber sprach, ich bin's und 71 Leute hast du vor dir. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Die Frage, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten, bringt eine ganz neue Dynamik in den Prozess. Und es ist zugleich die Frage, die den Schweizer Polizeihauptmann Paul Grüninger und alle anderen mit ihm, die zu Unrecht verurteilt wurden, von Jesus kategorial unterscheidet. Die Frage aller Fragen, die Bekenntnisfrage zu Gott, verlangt offensichtlich in diesem Augenblick in aller Deutlichkeit von Jesus eine Antwort. Ich bin's, sagt Jesus, Sohn Gottes, Sohn des Hochgelobten. Und da gibt's kein Herumreden. Ja, ich bin der vom Volk schon so lang sehnsüchtig Erwartete. Ja, ich bin der von Gott gesandte Messias. Und ich bin der, der auch über euch eines Tages zu Gericht sitzen wird. Das sagt er ihnen. Jetzt geht alles ganz schnell, Leute. Jesus überlässt sich wieder dem Schweigen. Er stellt damit sein weiteres Leben und Leiden vollständig unter die Regie Gottes. Ich harre des Herrn. Und mit seinem Bekenntnis, das vor allen öffentlich zugibt. Wenn ich etwas sage, so Jesus, wenn ich etwas sage, so ist das, als wenn Gott selbst das Wort an uns richtet. Habt ihr das? Wir sind es gewohnt zu hören. Wenn ich Jesus etwas sage, dann ist das, als ob Gott selbst sein Wort an uns richtet. Das ist ungemein anstößig. Manchmal bedauere ich das total, dass wir das irgendwie schon so drauf haben mit dem Jesus und so und wir uns überhaupt nicht mehr ärgern über das, was er hier eigentlich sagt. Ich bin der Hochgelobte, der Sohn des Hochgelobten. Das ist so anstößig. Pure Gotteslästerung damals und heute. Verrückt in Ohren der meisten. Verrückt. Dass Jesus der ist, der zukünftig zu Rechten Gottes sitzt, das ist zu viel des Guten. Das können wir uns heute im Credo sogar noch vorstellen, wie die Leute geschaut haben müssen, als das raus war. Das ist für Menschen, die sich auf Renditen verstehen, für Menschen, die sich mit dem Sichtbaren begnügen und die so etwas wie Gott unter uns kategorisch ausschließen, wirklich zu viel des Guten. Das war sogar für Kaiphas und die jüdisch-religiöse Creme de la Creme des Hohen Rates zu viel. Diese Anmaßung musste als Gotteslästerung gerichtet werden. Diese Anmaßung führt in unserem Land heute meist dazu, dass über Jesus gleichgültig geschwiegen wird. Das ist übrigens die kultivierte Art seiner Tötung heute. Was möchtest und musst machen, um Jesus heute zu töten? Ihn zu Tode schweigen. Dann töten wir ihn. schweigt Jesus zunächst noch im Verhör vor dem Hohen Rat, als es darum ging, sich möglichst klug vielleicht irgendwie herauszuwinden aus diesem leeren Gerede der Anklagen, die eigentlich nichts hergeben, angeblicher Zeugenaussagen. So bekennt sich Jesus nun zu dem, der er ist. Er bekennt sich zu dem, von dem er kommt und zu dem er geht. Er hebt tapfer das Wort, als es darum geht, sich zu Gott zu outen. Unser Christsein, Geschwister, wenn es aus der Nähe zu Jesus lebendig sein will, ist daran gemessen, jetzt an dieser Situation, nichts Verwarmduscher. Es ist nichts für die, die in ihrem Leben und ihrem Glauben immer das Wohltemperierte suchen. Unser Christsein, wenn es sich aus der Nähe zu Jesus versteht, muss aus dem Schweigen herausfinden. Es muss deutlich werden. Es wird erkennbar sein. Es wird risikobereit sein. Es wird auf die Kraft der Möglichkeiten Gottes setzen. Ein Bekenntnis zu Gott gibt es, nicht zum Nulltarif. Merkt ihr? Und wir getrauen uns oft nicht einmal hier unter uns zu Jesus zu stehen. Der erste Mensch, der wegen des Bekenntnisses zu Jesus stirbt, ist Jesus selbst. Drittens, vom Bekenner zum Schweiger und Verräter. Verse 66 bis 72, in den nächsten Versen kommt Jesus gar nicht vor. Es geht um Petrus und es geht um sein Versagen. Das, was Jesus eben tat, also zu Jesus zu stehen, das tat Jesus, er stand zu Jesus. Und das tat Petrus nun nicht. Seine Geschichte hat eine Vorgeschichte, daran wird in diesem Text auch ganz smart erinnert. Jesus hatte seinen Jüngern vormals gesagt, wie es kommen würde in der Situation. Und er meinte, ihr werdet mich alle im Stich lassen. Alle waren sie betroffen, still, als Jesus das zu ihnen gesagt hatte, als er ihnen das sagte. Keiner wagte, Jesus zu widersprechen. Keiner. Doch einer. Einer. Herr, ich nicht. Doch, sagt Jesus noch, bevor der Hahn zweimal, wirst du Mist bauen? Nein, sagt Petrus, auf keinen Fall. Man, widersprüchlich, oder? Die sind sich nicht einig, die beiden. Ich nicht. Alle anderen vielleicht, meinetwegen, aber mir passiert das nicht, mir nicht. Ich würde mein Leben für dich opfern. Ehe sterbe ich, als ich untreu würde. Ich bin nicht wie die anderen. Ich kann bestehen. Mir passiert das nicht, sagt Petrus. Mir passiert das nicht, sagt der junge Politiker. Ich werde nicht so wie die anderen, rücksichtslos, hart, machtversessen. Ich werde mein Ideal nicht verraten. Mir passiert das nicht, sagt der Ehemann. Ich werde in meine Ehe investieren. Ich werde mit meiner Frau über alles reden, alles werden wir teilen. Ich werde nicht so einer, der seine Ehe immer mehr verflachen lässt. Mir passiert das nicht, sagt die junge Lehrerin. Ich werde nicht zynisch und gleichgültig gegenüber meinen Schülern. Mir passiert das nicht, sagt der 14-Jährige. Ich stehe zu meinen Freunden, auch wenn andere über sie herziehen. Mir passiert das nicht, sagt der Unternehmer. Ich opfere nicht alles dem Geschäft. Ich vernachlässige meine Freunde nicht. Ich gehe keine krummen Wege, nur um mehr zu verdienen. Immer ist es dieselbe Melodie. Mir passiert das nicht, rufen Petrus und Petra in uns. Mir nicht. Und wenn es allen anderen passiert, mir nicht. Stolz und selbstsicher reden wir, bis auch unser Hahn kräht. Da geht es nur um diesen einen Kompromiss. Da bietet sich die Gelegenheit, ein bisschen schneller das eigene Geschäft nach vorne zu bringen. Da sind die Schüler so schwierig, die Kinder so undankbar und wirklich nervig, der Ehepartner nicht so verständnisvoll, wie er hofft, die Spötter auf dem Schulhof so übermächtig. Und schon war es passiert, mir, nicht den anderen, der Hahn kräht. Das ist die Petrus-Geschichte, mir nicht, mir nicht. Doch genau dir, sagt Jesus, dir. Schauen wir näher hin, als Jesus ihn ruft. Wisst ihr noch, als er ihn gerufen hat, den Petrus, diese schöne Geschichte, als er ihn ruft, mit anderen zusammen ihm nachzufolgen, ruft er Petrus zu sich. Und als er Petrus gerufen hat, sagt er im Grunde zu ihm, du Petrus, ab heute gehören wir zusammen, bleib du bei mir. Bleib du bei mir und ich bleib bei dir. Du sollst mit mir sein, Petrus. Das ist der Anfang. Jesus bei Petrus und Petrus bei Jesus. Aber jetzt sind sie getrennt. Jesus ist verhaftet und schon auf dem Weg zum Kreuz. Petrus wärmt sich am Feuer da, wo die Soldaten mit ihren Weibern sitzen. Eine junge Magd spricht ihn an mit den Worten, die einem Jünger gelten. Du warst doch mit ihm. Ist doch okay, oder? Du warst doch mit ihm. Nein, sagt er erbost, wo denkst du hin? Und schon ist alles vergessen. 3 Jahre an der Seite von Jesus vergessen. Wie er die Schwiegermutter geheilt hatte, vergessen. Das gemeinsame Fischen, vergessen. Die vielen Kilometer unterwegs, vergessen. Die langen vertrauten Gespräche, das gemeinsame Tun, der Stolz, dass Jesus ihn an die Spitze seines kleinen Jünger-Teams setzte. Alles vergessen. Aber die Magd lässt sich nicht so leicht beirren. Doch sicher ruft sie den anderen zu, guck mal, da auch einer von dieser Jesus-Bande. Und wieder... Nein, nein, wovon redest du bloß? Und dann das dritte Mal, höchste Steigerung. Wo wirst du jetzt stehen, Petrus, wenn es darauf ankommt? Du hast doch gesagt, mir passiert das nicht. Hör mal, sagen sie zu ihm, wie du redest, wie du angezogen bist, du bist doch aus dem Norden, du musst einer von den Jesusleuten sein. Und da wird Petrus mal wieder, was ja so zu ihm gehört, was? Leidenschaftlich. Da wird Petrus leidenschaftlich. Das ist sein Charakter. Leidenschaftlich hat er Jesus widersprochen. Mir passiert das nicht. Und leidenschaftlich flucht und schwört er nun Jesus nicht einmal mehr beim Namen. Gott verdamm mich, ruft er. Ich kenne diesen Menschen nicht. Diesen Menschen nicht. Petrus sagt zu Jesus, diesen Menschen, Sohn des Hochgelobten. Petrus sagt sich los. Er schwört Stein und Bein. Er will lieber verflucht sein, als Jesus zu kennen. Es wurde ernst. Jetzt galt es dazu zu stehen, ein Freund von Jesus zu sein. Aber Petrus schneidet das Band durch. Er reicht die Kündigung ein. Jesus wendet sich dem Kreuz zu. Petrus wendet sich von Jesus ab. Eigentlich heißen wir alle Petrus und Petra. Guten Morgen, ihr Lieben. Einige Jahre später, in den ersten Jahren der Christenverfolgung, wenn einer sagte, ich kenne Jesus nicht. Ihr wisst ja, die Christen wurden in den ersten 3 Jahrhunderten verfolgt. Und in diesen Jahren, wenn da einer sagte, ich kenne Jesus nicht, dann sollte ihm das Schlimmste erspart bleiben. Wirklich das Schlimmste. Aber das musste man, um die eigene Haut zu retten. Man musste das sagen. Ich kenne Jesus nicht. Man musste das sagen. Man musste Jesus absagen, kündigen, von ihm scheiden, mit den eigenen Füßen auf das Kreuz treten, das im Dreck lag. Das musste man. Da krähte der Hahn. Und als ob er das alles wie im Traum gesehen hätte, erwacht jetzt Petrus auf einmal. Aber es ist zu spät. Auch er hat versagt wie die anderen. Auch er hat Jesus im Stich gelassen, wie Judas. Der große Petrus mit dem Ehrentitel Fels. ein Häufchen Elend. Er schämt sich, wisst ihr, er schämt sich so sehr, dass er sich seiner eigenen Tränen nicht mehr schämt. Er schaut in den Spiegel und kann nicht ertragen, was er da sieht. Er weint so und er schämt sich so. Was wird jetzt passieren? Petrus hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Was soll anderes passieren als das, was Jesus einmal angekündigt hat für den Tag, an dem alle unsere Akten offen daliegen und das Urteil über uns gefällt wird? Was soll er dann sagen, außer Petrus? Wer bitte? Ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist also die Geschichte des Petrus und auch die unsere. Wir werten das zum Schluss der Predigt noch einmal aus. Du kannst nicht für dich garantieren. Das ist demütigend, gell, für uns. Du kannst nicht für dich garantieren. Du kannst dir nicht deiner selbst sicher sein. Du bist so leicht dabei, dich selbst zu überschätzen. Dir passiert das nicht? Wirklich nicht? Kein Verrat an deinem Heiligsten? Kein Versagen, wenn es mal darauf ankommt? Keine fristlose Kündigung für deinen Glauben? Kein treuloses Schweigen, wenn wir nach Jesus gefragt würden. Wir können die Hand nicht für uns ins Feuer legen, Geschwister. Wir haben keinen Grund zu denken, mir kann das nicht passieren. Auch von mir muss es heißen, das steckt auch in mir. Und noch etwas Zweites zur Auswertung. Wir brechen nicht nur irgendwelche Gebote, sondern wir verletzen unsere tiefste Loyalität. Was heißt das? Das Schlimme an dem, was der Petrus ja in uns tut, ist nicht der Regelverstoß oder die Überquerung irgendeiner roten Linie oder das moralisch Anstößige sozusagen, sondern das Schlimme ist, wie er Jesus ja damit ins Gesicht spuckt und ihm den Nagel ins Kreuz rammt. Dem, der ihn rief, dem, der seinem Leben ein Ziel gab, dem, der ihm verzieh, der ihn in die Leere nahm, der ihm den Himmel aufschloss, dem spuckt er ins Gesicht und dem rammt er den Nagel ins Kreuz. Das schmerzt Jesus. Schmerzt es uns, dich, wenn wir anderen und wenn wir Jesus das antun. Wir verletzen die Liebe, wenn herauskommt, was in uns steckt. Das ist das Schlimme. Ich lande mit dem Bundespräsidenten Johannes Rau. Johannes Rau war lange Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und er war von 1999 bis 2004 Bundespräsident. Crème de la Crème. Er wollte versöhnen statt spalten. Er bat in der Knesset in Jerusalem um Vergebung für die unermessliche Schuld des Holocaust. Seinen Glauben verschwieg er nicht. Er galt als integer und bescheiden und fromm. Aber die Fete für seinen 65. Geburtstag bezahlte die WestLB. Sie bezahlte auch private Flüge, ausgesprochene Vergnügungsreisen von NRW-Politikern beider großer Parteien. Auch Johannes Rau hatte eine Petrus-Seite an sich. Johannes Rau verstarb 2006 und wurde auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beerdigt. Und für seinen Grabstein hat er den Satz verfügt, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser Grabstein ist eine Predigt. Johannes Rau bekennt sich noch nach seinem Tod und er sagt uns, das ist die Überschrift meines Lebens. Es ist nicht der Ministerpräsident. Es ist nicht der Bundespräsident, es ist nicht der vierfache Ehrendoktor und Hochdekorierte. Nein, es ist der, der mit dem Jesus von Nazareth war. Wie sieht's aus bei dir? Amen.